Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Mehr als 100 Drohmails an Politikerinnen, Journalisten, Anwälte und Personen des öffentlichen Lebens. Absender NSU 2.0, Wehrmacht und dergleichen mehr. Dazu mehrere Bombendrohungen. Darüber wurde in der vergangenen Woche viel berichtet. Die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt. Ebenfalls ermittelt wird weiter im Fall der Frankfurter Rechtsanwältin Seda Bascha Yildiz, die per Fax massive rechtsextremistische Drohungen erhalten hat. Unterschrift NSU 2.0. Im Visier der Ermittler unter anderem eine mutmaßlich rechtsextreme Gruppe von Polizeibeamten. Überhaupt die Sicherheitskräfte. Bundesweit gibt es derzeit Schlagzeilen. In Bayern die Suspendierung mutmaßlich antisemitischer Polizisten. In Köln ein Prozess gegen einen Mitarbeiter des MAD, also des militärischen Abschirmdienstes. Er soll einen Bundeswehrsoldaten vor Durchsuchungen gewarnt haben. Dabei ging es um Ermittlungen im Fall Franco A. Sie erinnern sich, das war der Bundeswehrsoldat, der eine Reihe von rechtsextremen Anschlägen geplant haben soll. Die Mutmaßungen über rechtsextreme Netzwerke haben in letzter Zeit viel Nahrung bekommen. Vor der Sendung habe ich mit meinem Kollegen Markus Pindor gesprochen, Korrespondent für Sicherheitspolitik beim Deutschlandradio. Und meine erste Frage war, wie groß die Bedrohung durch rechten Terror und rechte Netzwerke in Deutschland aktuell ist.
Also wenn wir zunächst mal in die Statistik schauen, dann sehen wir, dass laut Bundesamt für Verfassungsschutz im Jahr 2017 es einen deutlichen Rückgang der Straf- und Gewalttaten der rechtsextremen Szene gegeben hat. Die Zahl der rechtsextremistisch motivierten Straftaten ging auf insgesamt gut 19.000 zurück und 2016 hatte sie noch bei 22.000 gelegen. Und auch die Zahl der Gewalttaten ging von 1.600 auf 1.054 zurück. Das ist ein klarer Rückgang. Und jetzt kommt das Aber. Die Einschätzung des Verfassungsschutzes ist, dass trotz dieses Rückgangs der Gewalttaten die Gewaltbereitschaft in der rechtsextremistischen Szene nach wie vor hoch ist. Sinkende Gewalttatenzahlen dürften nicht über das anhaltend hohe Gefährdungspotenzial hinwegtäuschen, heißt es vom Verfassungsschutz. Ein Indikator dafür ist der erneut hohe Anteil gewaltorientierter Rechtsextremisten. Das sind 12.700 am gesamten Personenpotenzial der Rechtsextremen. Das sind 24.000 und auch regelmäßige Waffenfunde bei Rechtsextremisten belegen diese Einschätzung.
Gerade eben ist ja bekannt geworden, dass in Bayern Polizisten vom Dienst suspendiert wurden, beziehungsweise dass gegen sie ermittelt wird. Der Grund rechtsextreme Äußerungen in Chats und dergleichen mehr. Das erinnert dann an den Frankfurter Fall, wo Polizisten in Chats fremdenfeindliche Inhalte geteilt haben und Daten aus dem Polizeicomputer an Rechtsextreme weitergegeben haben sollen. Wie erklären Sie sich diese Häufung von Fällen?
Also Sozialwissenschaftler, die sich mit Rechtsextremismus befassen, weisen darauf hin, dass Berufe, in denen Uniform getragen wird und eben auch Waffen involviert sind, da sind traditionell oft Menschen mit autoritärem Charakter. Die fühlen sich angezogen von diesem Umfeld und diese Menschen sind dann anfälliger als andere für rechtsextreme Ideologien. Und wenn dann Gruppen innerhalb dieser Strukturen zueinander finden, dann kommt es womöglich dazu, dass man sich gegenseitig bestärkt und radikalisiert. Und das kann bis zu einer Art Chorgeist in solchen Gruppen führen, also eine extrem starke Loyalität zueinander, die dann entwickelt wird. Das Problem ist nicht ganz neu. Das haben wir immer wieder in Fällen bei der Bundeswehr, bei der Polizei, beim Geheimdienst erlebt. Die Bundeswehr hat in den vergangenen 10 Jahren knapp 200 Rechtsextremisten identifiziert und fast alle dieser identifizierten Rechtsextremisten entlassen. Und aktuell überprüft der MAD jeden einzelnen Bewerber. Aber eine richtige Entwarnung kann man eben bei diesem Thema nicht geben. Wir müssen allerdings tatsächlich in Rechnung stellen, dass die Bundeswehr über 200.000 Beschäftigte hat. Insgesamt ist das eine kleine Minderheit, aber die Öffentlichkeit ist mit Recht natürlich sehr sensibel, weil Polizisten und Soldaten natürlich in besonderer Weise die Macht des Staates verkörpern. Und ein Rechtsstaat kann sich natürlich nicht durch Extremisten schützen lassen.
Die Mutmaßungen über rechtsextreme Netzwerke in der Bundeswehr, die gibt es ja eben schon länger und die wurden unter anderem ausgelöst 2017 durch den Fall des Bundeswehrsoldaten Franco A. Und in diesem Zusammenhang wird immer wieder in jüngster Zeit über den Verein UNITA berichtet. Gibt es da inzwischen Erkenntnisse, was genau dieser Verein macht, wie problematisch der ist und ob es sich dabei um ein rechtes Netzwerk handelt?
Das ist alles noch sehr obskur und ein bisschen im Nebel. Also dieser Verein hat sich ursprünglich als eine Art ehemaligen Netzwerk gegründet, ein Unterstützungsverein für ehemalige Elitesoldaten und Elitepolizisten, hat sich aber ausgeweitet. Mittlerweile könne jeder dort Mitglied werden, heißt es auf der Website. Man biete Unterstützung an in beruflichen Fragen, da seien auch private Sicherheitsdienste vertreten. Und dann geriet dieser Verein ins Visier der Bundesanwaltschaft, weil der Bundeswehrsoldat Franco A., das war derjenige, der sich als syrischer Flüchtling ausgegeben hatte, in mehreren Chats mitwirkte, die von dem mutmaßlichen Gründer von UNITA, einem ehemaligen KSK-Soldaten, verwaltet wurden. Bislang gibt es nach Auskunft der Bundesregierung allerdings keine Hinweise auf eine Verbindung zwischen Franco A. und diesem Bundeswehrsoldaten. Und dann wirft aber trotzdem weiterhin Fragen auf, dass UNITA auch Training für Zivilisten anbietet, wie man sich zum Beispiel mit Waffen in Gefechtssituationen bewegt, eine Art paramilitärisches Training. Und da fragt man sich natürlich, wozu das ist. Die Tageszeitung, die Taz, die hat diesem Verein lange hinterher recherchiert, hat auch keine endgültigen Antworten auf dieses Treiben des Vereins, vermutet aber, dass es sich im weitesten Sinne um ein Netzwerk von Sicherheitskräften handelt, das sich auf einen imaginären Tag X vorbereitet, an dem staatliche Autorität kollabieren könnte. Aber das sind ja nun nicht irgendwelche Exzentriker, das sind Sicherheitsspezialisten, ehemalige Soldaten und Polizisten. Und da fragt man sich dann wirklich, was das genau für ein Verein ist. Da bleiben viele Fragen im Moment noch offen.
Schauen wir noch auf einen weiteren Fall. Das ist derjenige rund um die Anwältin Basha Yildiz. Sie hat rechtsextremistische Drohungen, Schreiben erhalten, die deutlich gemacht haben, hier hatte jemand Zugang zu höchst vertraulichen Informationen. Unterschrieben waren die Nachrichten mit NSU 2.0. Wie ist hier der aktuelle Stand der Ermittlungen?
Also die Ermittlungen haben in diesem Fall ergeben, dass die privaten Daten der Anwältin in einer Frankfurter Polizeiwache aus dem Computer abgerufen worden waren. Es gibt nach jetzigem Stand 5 verdächtige Polizisten, die sich obendrein, wie dann hinterher herauskam, wochenlang rassistische Nachrichten ausgetauscht hatten, schickten sich Hitlerbildchen, Hakenkreuze per Computer. Sie sind alle vom Dienst suspendiert, gegen alle wird ermittelt wegen Volksverhetzung. Die Tatsache, dass diese Polizisten das so plump betrieben haben, also von ihren Arbeitsplätzen aus, deutet nicht gerade auf ein Übermaß an krimineller Intelligenz hin.
Jetzt gab es in der vergangenen Woche Nachrichten, Meldungen über Drohmails, die bundesweit aufgetaucht sind. Gibt es hier möglicherweise eine Verbindung zu dem Fall Basha Yildiz? Denn der Absender dieser Drohmails, der war ja zumindest vorgeblich derselbe, nämlich NSU 2.0 unter anderem.
Ja, das ist schwer zu sagen. Also beim Fall Basha Yildiz handelt es sich um ein Fax, das da eingegangen ist. Hier sind es E-Mails, deren Herkunft ist leichter zu verbergen. Es kann sich also auch um einen Fall handeln, in dem sich jemand an diesem griffigen Markennamen, wenn ich es mal so sagen darf, NSU 2.0 dann anschließt und den Eindruck eben einer größeren Bewegung vermitteln will und eben möglichst viel Angst verbreiten will. Wir wissen nicht, ob es da eine Verbindung gibt, aber es könnte durchaus sein, dass es einen anderen Täter oder auch eine andere Zelle gibt, die sich dieses Namens bedient.
Die Grünen-Politikerin Irene Michalic, selbst Polizistin, die wirft jetzt der Bundesregierung und auch dem Innenministerium vor, die Drohmail-Geschichte zu bagatellisieren. Würden Sie dem zustimmen?
Das kann sein. Ich persönlich glaube das eher nicht. Ich glaube eher, dass die Bundesregierung und das Innenministerium in laufende Ermittlungen keine Einblicke liefern wollen. Ich glaube, dass es bislang schlicht keine belastbaren Erkenntnisse zu den Tätern gibt, dass man also auf Deutsch gesagt im Dunkeln tappt noch. Der Vorgang selber ist beunruhigend und mit diesem Teil der Einschätzung von Irene Michalic stimme ich überein. Das ist der Versuch der Neonazi-Szene, Angst zu verbreiten und dem muss man entschlossen entgegentreten. Ein Fahndungserfolg in dieser Sache ist dringend nötig, allein um diese Szene wieder etwas einzudämmen.
Einschätzung von Markus Pindor, Korrespondent für Sicherheitspolitik beim Deutschlandradio.